Es freut mich, dass wir unser Studium über die Einheit in Christus fortsetzen können und dass wir heute den Titel haben, der überzeugendste Beweis. Was kann den besten Beweis bringen über die Einigkeit? Wird es den besten Beweis bringen, unser Aussehen, dass wir einig sind, unsere Form? Wird es die Größe sein, die uns zeigt, dass wir einig sind, unsere Intelligenz, unsere Fähigkeiten, unser Geschmack, unsere Geschwindigkeit, unsere Kleidung oder sogar unsere Ernährung? Was wird uns zeigen, dass wir alle einig sein? Und das haben wir ja ausreichend gesehen. Es ist unsere Identität. Aber Identität ist versteckt. Sie ist unsichtbar. Sie kommt nur hervor durch das, was jemand tut. Und so kennen wir das Gesetz. So wie der Vater ist, so sind auch die Kinder. So, wenn der Vater und Gott unser Vater ist die Liebe. Alles, was er tut, kommt aus Liebe heraus. Liebe sucht nicht das Ihre, Gott sucht nie das Seine. Nichts kann ohne diese Liebe in diesem Universum existieren. Wenn der Mensch also das Kind Gottes von Gott nimmt, dann ist es selbstverständlich, dass es seinem Ebenbild gleich ist. Es übt seine Liebe aus. Alles, was diese Menschen tun, die aus Gott die Liebe nehmen, kommt aus Liebe hervor. Sie suchen nicht das Ihre. Es geht nicht um sich. Andererseits ist es auch so, wenn Luzifer der Vater ist, so sind auch seine Kinder. Er ist der personifizierte Egoismus. Alles, was er tut, kommt aus Egoismus. Seine Liebe, in Anführungsstrichlein, sucht nur das Ihre. Es geht immer nur um ihn. Alles geht unter dem Egoismus kaputt. Und so sind auch die Kinder. Sie sehen ihm ähnlich, muss nicht immer so sein wie dieser grimmige Mensch hier, aber sie nehmen von ihm und so üben sie seinen Egoismus aus. Sie sind genau wie er. Sie tun alles aus Egoismus. Sie suchen immer nur das Ihre, wenn sie in ihrer Absicht anscheinend das des Anderen suchen. Das ist ein großer Betrug im Herzen des Menschen. Er denkt, er sucht das Wohl der Anderen, während er ihnen dient, und sieht nicht, dass er letztendlich nur das Seine Wohl sucht. Und die Selbstzerstörung und die Zerstörung anderer ist die Folge. Jesus sagte das in Johannes 8 den Pharisäern, als sie ihm sagten, wir sind nicht Bastarde, wir haben Gott zum Vater. Da sagte er ihr in Vers 41 Johannes 8, ihr tut eures Vaters Werke. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht unehelich geboren, wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich, denn ich bin ausgegangen und komme von Gott. Denn ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum kennt ihr denn meine Sprache nicht? Denn ihr könnt ja mein Wort nicht hören. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Derselbige ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem Eigen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselbigen. Das ist ganz einfach. Welches ist der Beweis der Einheit? Es ist, wessen Identität ich trage. So, der Mensch wird geboren als Sklave Luzifer. Luzifer hat sich als Gott erhoben und denkt, er ist Gott. Also sind alle Menschen, die nach Adam geboren sind, als Gefangene Luzifers geboren. Sie vertrauen ihm. Sie müssen von ihm nehmen. Und so sind sie alle Sklaven und sie zeigen in ihrem Leben die Armut, die Depression, die Gefangenschaft, die Blindheit, dass man sich selbst nicht erkennen kann, die Unfähigkeit, wenn Schwierigkeiten sind, klare Entscheidungen zu treffen, ist nichts anderes als die Folge dieser Sklaverei, dieses Ebenbildes, das wir übernommen haben. So ist die Menschheit in diesem Zustand. Deshalb beweist doch die Krankheit, unser Verhalten beweist, wessen Geisteskinder wir sind. Durch die falsche Identität, dass wir glauben, wir sind Gott, dass wir glauben, wir sind das höchste Wesen, wie auch immer wir es ausdrücken, oder wir sind göttlicher Natur, sind wir natürlich von Gott getrennt. Wir können ihm nicht vertrauen. Unser Weg ist nicht zu ihm offen. Schauen wir uns das nochmal in einer anderen, in einer Bilddarstellung dar. Das ist von oben die Hand Gottes und das unten ist der Mensch in seiner hilflosen Situation. Die Hand Gottes, Gott kann den Menschen nicht mehr erreichen, weil die Aufgabe des Menschen ist, von Gott zu nehmen. Das heißt, sich in Vertrauen an Gott anzukleben, um in seinem Ebenbild zu leben, aus der Liebe zu leben. Aber jetzt ist der Mensch von ihm getrennt. Gott kann ihn nicht an sich binden, weil per Gesetz hat er nicht sich die Aufgabe gegeben, sich an das Geschöpf zu binden, sondern dem Geschöpf, dass es sich an ihn bindet. Und niemand wird dieses Gesetz hier ändern, weil Gott es vorher klar überlegt hat und so wird es immer bleiben. Der Mensch selbst, die Veränderung ist endgültig. Er kann sich nicht entschließen, Gott zu dienen. Weil jetzt ist er ja selber Gott. Jetzt sieht er nicht, dass er im Versinken ist. Er kennt seinen miserablen Zustand nicht. Und wenn uns die Krankheit die Augen nicht öffnet, wenn unser Zustand, den wir erkennen, wie Sklaven wir sind, wenn das uns nicht hilft zu sehen, wer wir sind, dann kann uns niemand helfen, dass wir sehen, dass etwas in uns nicht stimmt. Die Krankheit, der Krieg, den Anblick dieser Welt, dass die Tiere miteinander kämpfen, dass es Zerfleischungen gibt, dass es Gewalt gibt, müsste uns doch hellwach werden lassen, zu sagen, etwas stimmt doch nicht hier. Etwas kann nicht stimmen. Aber der Mensch sieht's nicht. Er sieht nicht diesen miserablen Zustand, obwohl er um sich herumschauen kann und sieht die Situation. Und Gott kann nicht an seiner Stelle handeln. Er kann nicht das Gesetz brechen der Individualität. Weil Gott unveränderbar ist, so sind seine Gesetze unveränderbar. Das Gesetz der Vererbung, das Gesetz der Individualität. Niemand kann für den anderen einstehen. Weil es geht nicht. Niemand kann für den anderen essen, trinken, atmen oder denken. Also, wie soll diese Verbindung zwischen Gott und dem Menschen wieder stattfinden? Wie soll das geschehen? So schauen wir, dass es eine Lösung gegeben hat. Sie ist pur göttlich und sie kostet Gott alles, damit er dieses erreicht. Der Sohn Gottes ist ein Menschensohn, kommt nach dem Nachkommen Davids, muss als Mensch auf die Welt kommen, oder er muss aus Menschen kommen, weil er kann nur dann in dem Sinne stellvertretend sein, wenn er dieser Mensch wird. Und da wir ja alle aus einem Menschen kommen und sind 1000 Milliarden von Individuen, muss er dieser eine Mensch werden, in dem ja ich auch drin bin. Also wird Christus ich, damit er mich erretten kann. Er muss aber gleichzeitig aus Gott kommen, um die Verbindung zwischen Gott und dem Menschen wiederherzustellen, weil käme er nur aus dem Menschensohn, käme er nur von David, könnte er die Verbindung nicht wiederherstellen. Schauen wir uns die Aufgaben des die der Erlöser vollbringen muss, an. Er muss Mensch werden, um ihn erlösen zu können. Als Mensch muss er Gott komplett beständig vertrauen. Die Liebe Gottes, seines Vaters, muss er offenbaren, damit er zeigt, wie Gott ist. Die falsche Identität muss er aus dem Menschen entfernen. Und er muss eine neue Identität und eine neue Kreatur schaffen. Er muss dann seinen Sieg jedem Individuum anbieten können. Das Vertrauen der Menschen muss er dann über diese Liebe gewinnen. Was jetzt nicht mehr geht im Herzen, sondern man muss es über den Verstand und den Willen tun. In Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Individuum muss derselbe Sieg gewonnen werden. Und jedes einzelne Individuum, welches mit ihm den Sieg errungen hat, wird am Ende neu geschaffen. So, das ist eine Liste von Aufgaben, die der Erlöser vollbringen muss. Und wir wollen sie im Einzelnen durchgehen. So schauen wir uns das an. Gottes Sohn wird Mensch und verbindet ihn wieder mit Gott. Christus ist zur Hälfte von Maria und zur Hälfte von seinem Vater, so wie ich zur Hälfte von meinem Vater und von meiner Mutter bin. Und so kommt Christus als der, der von seinem Vater kommt, zur Hälfte in seinem Geist und in seinem Körper in völligem Vertrauen auf seinen Vater ins Leben. Dort, wo sich die Eizelle der Maria getroffen hat mit der Befruchtung, die aus Gott kam, über den Heiligen Geist. Dort treffen sich die zwei und es wird zusammen eine Einheit gemacht. Die Göttlichkeit Christi, die nehmen wir nicht in Betracht, die ist abgelegt, die ist im Hintergrund. Sie existiert zwar, aber sie ist nicht aktiv. Wir wollen uns das anschauen, was Christus geworden ist, dadurch, dass er seine Göttlichkeit ablegte und Mensch wurde. Und als Mensch war er aus zwei Eltern, musste er aus zwei Eltern entstehen. Und so kam er und war von Anfang an seinen Vater verbunden. Aber er hatte von Anfang an beide Identitäten, die des Adams sozusagen, wo er noch wusste, wer er ist, als Geschöpf vor dem Sündenfall, und die des Adams nach dem Sündenfall. Er musste beides haben, weil er musste aus Gott nehmen. Wäre er nur aus einem Menschen, das heißt, wäre er nur aus Adam geworden, der in Sünde gefallen ist, und das war ja dieser, dann wäre er natürlich ohne Chance je, dass er den Menschen erlöst. So, er musste den alten Menschen werden und er musste ihn auf sich nehmen, aber er musste dafür an Gott von vornherein gebunden sein. Deshalb kam Christus aus seinem Vater zur Hälfte und zur Hälfte von Adam. Und Adam ist ja Maria, aber er wurde ein ganzer Mensch zu 100%. Und er musste in seinem Leben durch das Vertrauen auf seinen Vater gegen diese Natur, die in ihm war, kämpfen und sie besiegen, in dem Sinne, dass er sie nie benutzt. Und das finden wir im Leben Jesu, dass er es so tut. Jesus Christus wurde genauso versucht wie jeder andere Mensch, weil man kann ja nur an einer Stelle versucht werden. Er hatte eine Beziehung zu Gott und eine Beziehung zu Luzifer, von Menschen und Tieren. Er hatte ein Herz, so wie wir. Er musste nehmen, und nehmen bedeutet Vertrauen für den Geist, und er musste geben. Das sind die äußeren Werke Christi. Und Christus lebte nach dem Gesetz des Lebens. Er vertraute, war abhängig von seinem Vater und er liebte seinen Vater. Und durch diese Liebe, die er vom Vater nahm, dann gab er die ja ohne Vertrauen, unabhängig von jeder seiner Jünger und von allen Menschen, mit denen er in Kontakt kam, auf geistiger Ebene, diese Liebe weiter. Der Beweis war, dass sein Körper gesund war. So, Jesus wird Mensch. Er muss Mensch werden, weil sonst kann er das Gesetz der Individualität nicht erfüllen. Er muss ich werden, um mich zu erlösen. Er muss die Liebe des Vaters komplett leben. Er kann nur aus ihm leben. Und er muss das Vertrauen, das heißt die Abhängigkeit vom Vater, unter Beweis stellen. Deshalb wird Jesus versucht, an einer Stelle, an der einzigen Stelle, wo ein Mensch versucht werden kann. Manchmal erinnere ich mich an die Geschichte, ich weiß nicht, an das Märchen von den Nibelungen, an, weiß ja nicht, wie es genau ging, aber ich weiß, es gab nur eine Stelle an seinem Rücken, wo er verwundbar war. Und hätte man diese Stelle nicht gefunden, wäre er immer unverwundbar gewesen. Und jetzt gibt es nur eine verwundbare Stelle im Leben des Menschen. Es gibt sie nur eine. Und die verwundbare Stelle ist, wo der Geist seine Information hernimmt, auf wen er sich verlässt, von wo er nimmt. Das ist des Menschen einzige verwundbare Stelle. Eine andere gibt es nicht. An dieser Stelle hat Luzifer versagt, an dieser Stelle hat Adam nicht auf Gott vertraut, sondern auf Luzifer, und an dieser Stelle versagen wir alle. Und an dieser Stelle hat Christus den Sieg errungen. Er wurde Mensch, so wie du und ich. Er nahm auf sich dieselben Dinge. Er musste dasselbe Vertrauen ausüben eines Menschen, um an Gott angedockt zu sein. Er wurde versucht im Vertrauen, und alle Versuchungen, die Christus durchmachte, hatten nur ein Ziel, ihn aus dem Vertrauen zum Vater herauszunehmen. Aber das ist nicht gelungen. Und da Christus immer im Vertrauen zum Vater lebte, konnte er sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir kennen doch alle diese Texte aus Johannes 14, wo der Philippus fragt, spricht zu ihm Philippus ab Vers 8, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lang bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich an euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, derselbige tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größer denn diese tun, denn ich gehe zum Vater. So, ihr seht, wenn man das Gesetz kennt, dann kann man diesen Bibeltext wunderbar verstehen. Wer tat denn die Werke? Tat sie der Vater oder tat sie Christus? Dann sicherlich kamen sie aus Christus heraus. Aber Christus sagte, wenn ihr meine Werke seht, sind es die Werke des Vaters, weil er sagt, wir sind eins. Das Geschöpf, das von Gott nimmt, ist eins mit seinem Schöpfer. Es hat dieselbe Identität. Das heißt, ich bin das Kind meines Vaters. Und so ist man eins. Das Kind trägt die Identität dessen, wo er herkommt. Und wenn das dieselbe Identität ist, dann sind die Werke gleich. Wenn wir nicht wüssten, das Gesetz, könnten wir sagen, na ja, der Vater hat Christus besessen, er lebt in ihm und Christus war nur ein Roboter. Aber das kann nicht sein, weil Jesus sagt weiter, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich euch tun, auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohne. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und der Apostel Paulus schreibt so schön an die Epheser in Kapitel 2, wir fangen von Vers 8 an. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und dasselbe nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk. Wessen Werk? Gottes Werk. Geschaffen in Christus Jesus. Neu geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, welche Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, wir sind vorbereitet, die Werke Gottes zu tun, weil jeder, der ein Kind des Vaters ist, tut sein Werk. Und es wären viele Beispiele zu lesen in Kapitel 5 in Matthäus, von Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet euch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für diese euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Was sollen wir sein? Kinder. Das heißt, wir tun die Werke des Vaters. Er ist unsere Identität. Wir tragen seinen Namen geschrieben auf unserer Stirn. Das ist Identität. So, Christus konnte von sich sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Philippus, wie fragst du mich? Zeige uns den Vater. Christus und der Vater waren eins. Weil, wie kannst du was anderes sein, wenn du aus dem Vater nimmst? Wenn du die Vatersliebe von ihm nimmst, dann kann doch aus dir heraus, nach dem Gesetz, nichts anderes herauskommen, außer die Liebe des Vaters. Ja, sie kommt durch dich, sie kommt durch deine Art des Ausdrückens. Du tust und handelst, aber das Mittel, die Motivation aller Handlungen ist die Liebe des Vaters. Die Worte, die Jesus redete, kamen aus der Liebe des Vaters. Es waren seine Worte. Er hat sie überlegt. Aber sie kamen aus dem Mittel, aus der Kraft, die man nur aus dem Vater nehmen kann, um sie zu sagen. Christus, der Geist Christi, orientierte sich immer nur nach dem Vater. Und so konnte er immer nur das herausbringen, was aus Liebe aus dem Vater kam. Das ist das, was die Erlösung machte. Aber es wäre nicht genug gewesen. Er musste, außerdem, dass er die Liebe des Vaters lebte, außerdem, dass er das völlige Vertrauen zum Vater hatte, er musste die sündige Natur entfernen. Das konnte man nur in Zusammenarbeit mit dem Vater am Kreuze tun. Das Kreuz ist das, was wir verstehen müssen, damit wir aus der Not unseres Herzens rauskommen. Es ist nur vom Kreuz, dass der Sieg uns kommt. Lesen wir es in 1. Korinther, Kapitel 1, ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben, weil die Juden Zeichen fordern und die Griechen nach Weisheit fragen. Wir aber predigen und den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Ohne das Kreuz wäre der Sieg, den Christus errungen hat, nicht übertragbar. Das heißt, das Kreuz musste geschehen. Es musste aus Christus, dass die falsche Identität entfernt wird. Zuerst ist der Mensch geworden. In völligem Vertrauen hat er den Sieg über jegliche Anfechtung, weil es gibt ja nur einen wunden Punkt. Er hat die Liebe des Vaters völlig dargestellt. Keiner konnte ihm irgendeines Fehlers anweisen. Was er tat, kam aus dem Vater. Aber das Erlösungswerk wäre noch nie geschehen. Weil das, was den Menschen trennt von Gott, musste aus dem Menschen entfernt werden. Und diese Entfernung machte Christus am Kreuz zusammen mit seinem Vater. Wir sehen Jesus sein irdisches Leben mit den beiden Naturen, die er geerbt hat, von beiden seiner Erzeuger als Mensch, von dem Vater durch den Heiligen Geist und von Maria. Christus ist hiermit der erste Adam. Das ist der Anteil, den er übernimmt vom ersten Adam. Er muss der erste Adam sein, um dann auch den zweiten Adam zu machen. Und er muss der zweite, der erste Adam sein nach dem Sündenfall, um den Adam aus dieser Not zu befreien. Sonst wäre das Kreuz nicht notwendig gewesen. Wie so manche Menschen glauben heutzutage. Das Kreuz ist das einzige Mittel, wodurch die sündige Natur, das Wesen, die Identität, die falsche Identität entfernt wird. Christus hat zusammen mit seinem Vater, es ist ja immer in Zusammenarbeit gewesen, er musste mit seinem Vater zusammenarbeiten, dass er vertraute seinem Vater, dass am Kreuz wird des Menschen Elend beendet. Dort muss entfernt werden aus dem ersten Adam das, was ihn kaputt machte, die falsche Identität. Das war Christi Kampf in Gethsemane, dass er dem Vater vertraute, dass die Operation gelingen wird, auch wenn es den Sohn Gottes jegliche Kraft, die er hatte, kosten würde. Wenn wir nicht verstehen, worum es geht, können wir nie verstehen, worin wir uns einig sein können. Wir brauchen und können nur durch das Kreuz alle eins werden. Aber auch das Kreuz ist noch nicht die Erlösung. Die Entfernung der sündigen Natur aus dem Menschen hätte ihn auch noch nicht erlöst. Weil jetzt wäre, als Christus rief, es ist vollbracht, war die Operation geschehen. Das, was den Menschen arm, elend, jämmerlich, blind und bloß macht, das den Menschen in alle Elend stört, war jetzt aus dem Menschen entfernt. Aber das, was das im Menschen angerichtet war noch nicht entfernt. Die Folgen mussten auch entfernt werden. Die Ursache war weg, die Identität war weg. Aber jetzt muss eine neue Identität entstehen und die kommt durch die Auferstehung. Als Christus auferstand, versteht er auf als eine neue Kreatur. Bei der Auferstehung ist er der zweite Adam. Und erst dann, die Bibel ist so deutlich darin und es gibt auch nach dem Gesetz keine andere Möglichkeit der Erlösung des Menschen. Christus war nicht der zweite Adam bei seiner Geburt. Christus war der zweite Adam bei seiner Auferstehung. Und erst ab dann ist er die neue Kreatur. Und ich lese nur ein paar Verse, dass uns das bewusst und klar wird. Römer 1 von Vers 1. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, welches er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn, der geboren ist, von dem Samen Davids nach dem Fleisch. So, wessen Sohn ist es? Gottes Sohn, steht hier, welches er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift von seinem Sohn. Das ist Christus, der geboren ist von dem Samen Davids nach dem Fleisch und kräftig liegt erwiesen, ein Sohn Gottes nach dem Geist, der da heiliget, seit der Zeit er auferstanden ist von den Toten, Jesus Christus, unser Herr. So, es gibt zwei Identitäten hier. Es gibt zwei. Einmal ist er der Sohn Gottes, der geboren ist nach dem Fleisch von David. Und dann ist er der Sohn Gottes, der geboren ist nach dem Geist, der da heiligt. Und das seit der Zeit der Auferstehung. Paulus schreibt das so schön in 2. Korinther 5. Dort ist es sehr, sehr deutlich, was er schreibt. Ich lese ab Vers 14. 2. Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe Christi drängt uns also, weil wir halten, dass so einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Das heißt, er ist der eine, weil es ja nur einen gibt, so sind wir alle gestorben in ihm. Und er ist darum für alle gestorben, auf dass die, so da leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, das war nämlich die alte Natur, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Sie leben jetzt mit einer neuen Identität und haben eine neue Motivation. Darum, von nun an kennen wir niemand nach dem Fleisch. Das heißt, wen kennen wir nicht mehr nach dem Fleisch? Wir gucken jetzt die Menschen nicht mehr an nach ihrer Geburt. Weil Fleisch bedeutet, Sarx bedeutet alles, den ganzen Menschen oder den gefallenen Menschen oder die sündige Natur. Das Wort kann etliche Bedeutungen haben. Deshalb wollen wir nicht Wortstudien machen, wie wir das schon letztes Mal gesehen haben, sondern wir gehen nach dem Gesetz und wissen ganz genau, es geht jetzt nicht mehr, dass wir uns betrachten nach dem, was wir vor dem Kreuz waren, sondern nach dem, was wir nach dem Kreuz sind. Darum von nun an kennen wir niemand nach dem Fleisch. Und ob wir auch Christus, und jetzt geht er noch stärker an die Sache, auch Christus gekannt haben nach dem Fleisch. Welches ist der Christus nach dem Fleisch? Das ist der Christus vor dem Kreuz, vor der Auferstehung. Das ist der Christus nach dem Fleisch. So kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr nach dem Fleisch, sondern darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und dann können wir 1. Korinther 15 lesen und das deutlich, wird deutlich gemacht. Der erste Mensch ist von der Erde, der zweite ist von dem Himmel. Der eine ist eine Seele und der andere ist ein Geist, der da lebendig ist. Der eine ist eine lebendige Seele, der andere ist ein Geist, der da lebendig macht. So, der zweite Adam, die Neuschöpfung des Menschen, ist erst dann erfüllt gewesen, als Christus von den Toten auferstanden ist und als er zum Vater ging, dass der Vater anerkennt. Und seit Pfingsten ist der hohe Priester im Himmel als der zweite Adam. Warum? Weil wir ja jetzt durch den zweiten Adam erlöst werden. Als der zweite Adam, als König, wird er kommen, um die Seinen zu erlösen. So, ich hoffe, dass wir das ganz deutlich verstanden haben. Jetzt geht es natürlich um mich. Christus hat in sich alle notwendigen Voraussetzungen für die Erlösung des Menschen erfüllt. Der Mensch als solches, Adam ist der Mensch, ist erlöst. Er ist wiederhergestellt, das heißt, aus dem Alten ist ein neues Wesen geworden, aber um ein neues Wesen aus dem Alten zu schaffen, musste das Alte entfernt werden, gekreuzigt, abgetötet, wiederhergestellt. Jetzt geht es um mich. Wie komme ich an dieses Erbe dran? Das eine Erbe habe ich vom ersten Adam übernommen. Das ist das, was wie ich geboren werde, Ich habe nur die falsche Identität. Ich denke, ich bin Gott. Ich bin aus dem ersten Adam. Und alles, was ich tue, ist falsch. Weil ich bin ein Sklave. Ich nehme nicht von Gott. Ich lebe nicht von Gott. Nicht eines dieser guten Taten, die ich getan habe bis vor dem Kreuz, kamen und waren aus einer Motivation der Liebe. Alles, was ich Gutes getan habe, äußerlich, war letztendlich, so wie die Bibel sagt, ein beflecktes Kleid. Alle Gerechtigkeit, die ein Mensch tut, all das, was er anscheinend gerecht tut, aus seiner sündigen Natur, ist nichts anderes als ein beflecktes Kleid. Wie kann aus etwas Unreinem etwas Reines kommen? Wie kann aus Ungerechtigkeit Gerechtigkeit? Wie kann aus Egoismus Liebe kommen? Das ist nicht möglich. Die Quelle muss rein werden. Deshalb am Kreuz gibt es die Begegnung. Das Wort des vom Kreuz schafft uns und bringt uns ein neues Leben. Mein altes Leben geht komplett an das Kreuz. Meine ganze sündige Natur, meine ganzen Sünden, mein ganzes Leben wird hier ausgetauscht. Und ich bekomme anstelle Christi Leben und das bedeckt mein gesamtes Leben. Meine ganze Vergangenheit gehört nicht mehr mir. Sie gehört jetzt meinem Erlöser. Er ist es, dessen Leben jetzt, das er irdisch gelebt hat, als der erste Adam, dieses Leben kommt jetzt mir zugute. Aber es kommt mir nur zugute, weil er der zweite Adam ist, weil er gesiegt hat. Und im Glauben an den zweiten Adam, im Glauben an diesen Sieg, bekomme ich in mein Herz eine neue Identität. Ja, diese Identität muss wachsen. Tag für Tag muss ich die alte kreuzigen und die neue muss mehr und mehr werden, bis sie eines Tages völlig klar geworden ist, bis ich eines Tages weiß, wer ich bin, dass ich nur noch ein Kind Gottes bin, dann bin ich wieder hergestellt. Dann bin ich frei und wenn Jesus als König kommt, schafft er mich dann das, was ich hier ab dem Kreuz im Glauben gelebt habe, wird hier jetzt Realität. Wir leben jetzt im Glauben an eine neue Kreatur. Wir leben im Glauben, dass das, was Christus geschafft hat, und als Hohepriester hilft er uns in diesem Prozess. Es ist ein Zusammenarbeiten mit ihm. Weil wenn er in unser Leben kommt, kommt er als durch den Heiligen Geist mit allem, was er gebracht hat. Aber er kann es mir ja nicht aufzwingen. Ich muss mit ihm zusammenarbeiten und in der Zusammenarbeit mit ihm schaffen wir zusammen, dass wir aus mir die falsche Identität entfernen und die neue aufbauen, dass ich völliges Vertrauen habe in den Vater und im Vertrauen wachse. Und dann gibt es ein Endergebnis. In Hebräer 12, 14 steht, darum, wir auch die, weil wir eine solche Wolke von Zeugen uns haben, lasset uns ablegen die Sünde, so uns immer anklebt und träge macht und lasset uns laufen durch Geduld in den Kampf, der uns verordnet ist. Ja, nachdem man am Kreuz die neue Identität bekommen hat und die alte zum Teil gestorben, beginnt ein Krieg. Ein Kampf, das ist kein äußerer Kampf. Ja, er stellt sich an den äußeren Umständen her, aber es ist ein innerer Kampf, ein harter Kampf. Ich kann es nur sagen aus dieser Erfahrung der 15,5 Jahre. Aber es ist ein Kampf, wo mich macht, dass ich aufsehe auf Jesus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Der Kampf wäre nicht schwierig, würde jemand vertrauen, aber diese falsche Identität steht mir im Weg. Sie raubt mir meine Freiheit. Sie macht mich, dass ich mich über die Ungerechtigkeit aufrege, aber nicht nur über die Ungerechtigkeit, sondern über die Person, die das Unrecht tut. Und ich muss mich dagegen stemmen. Und hätte ich Christus nicht, dann könnte ich nichts und könnte aus dieser Not nicht herauskommen. Aber ich schaue auf ihn und sage, Herr, du hast vertraut deinem Vater, du hast gelebt um deines Vaters willen. Hab Gnade mit mir, sieh doch, ich lebe um meinetwillen, ich will Gerechtigkeit einfordern aus mir heraus, nicht als ein Mensch, der weiß, dass ein Mensch ist, sondern als einer, der denkt, er ist jemand, der er nicht ist. Ich muss auf Christus schauen, welcher da er wohl hätte mögen Freude haben. Er duldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zu Rechten auf den Stuhl Gottes. Der Erlöser wäre ohne das Kreuz nie zum Vorschein gekommen, dass er allen Widerspruch, alles Unrecht dieser Welt ertragen hat. Er hat es geschehen lassen, er hat sich nicht dagegen gewehrt. Und genau so müssen auch wir diesen Sieg, den er errungen hat, mit ihm zusammen erringen. Lasst uns aufschauen auf ihn. Er sagt ja das, gedenkt an den, der ein solches Widersprechen von den Sündern wieder sich erduldet hat, dass ihr nicht in eurem Mut matt werdet und ablasset. Geht es um Christus oder um mich? Es geht doch deutlich hier um mich, um meinen Kampf mit meiner falschen Identität, um die richtige einzusetzen. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen wider die Sünde. Meine Lieben, das Leben eines Menschen, nachdem er erkannt hat seine Not und ist neugeboren worden am Kreuz. Da beginnt ein Kampf, ein befreiender Kampf, aber es ist ein schwerer Kampf, weil man wird mit dem Guten versucht, nicht mit dem Bösen. Früher hat man das Böse getan, was offensichtlich böse ist, aber danach wird man konfrontiert, die Ungerechtigkeit anderer zu erdulden. Danach wird man konfrontiert, das, was die Lügen anderer zu erdulden. Dann wird man konfrontiert, dass man das, was andere einem falsch antun, dass man es zulässt, so wie Jesus gesagt hat in der Bergpredigt. Segnet ihr euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Das ist eine Last. Aber diese Last kommt nur deshalb zustande, weil ich als mit meiner falschen Identität als Gott spiele, um das zu erledigen. Und ich muss das entfernen. Dieses Übel in mir muss erstmal bewusst werden, damit ich es auch entfernen kann. Es gehört nicht zu mir, es ist nicht mein, es ist ein Fremdkörper, aber er muss raus, diese falsche Identität. Es ist ein Kampf. Und jeder, der denkt, er ist erlöst einfach so, dessen, der nicht weiß, dass diese schlimme Identität in uns immer mit dem Guten betrügen wird und wird uns festhalten und festbinden an Menschen und wird uns machen, dass wir unter Menschen nachgehen. Dieses schlimme Übel, das muss entfernt werden und ohne Kampf und ohne Blut wird niemand sein Vertrauen komplett auf Gott setzen. Es wird nicht möglich sein. Aber wir haben Hoffnung. Und ich habe die Hoffnung, das Ebenbild meines Vaters eines Tages zu tragen. Ich habe heute eine Beziehung zu Gott, zu Menschen und zu Tieren, und der Böse mag mich auch anfechten. Ich habe ein Herz, so wie jedes Menschenherz. Ich muss nehmen, um zu geben. Und ich habe keine Wahl. Ich muss von irgendwo nehmen. Und ich muss mich im Vertrauen von irgendjemand abhängig machen. Und ich möchte durch den Tod am Kreuz, durch dies Abtöten der sündigen Natur, wieder in der Lage sein, meinen Vater zu lieben, um die Liebe des Vaters zu nehmen. Und ich möchte, wenn ich diese Liebe nehme, ist das alles andere selbstverständlich, dann lebe ich aus dieser Liebe. Dann kommt aus mir, so wie aus Christus die Liebe seines Vaters vorkam, auch nur seine Liebe des Vaters vor. Und dann bin ich eins in der Identität mit meinem Vater und bin eins mit jedem, der in derselben Identität ist. Und die Gesundheit des Körpers wird nur noch ein zusätzlicher Beweis sein, dass man eins ist mit Gott. Was führt mich zu diesem Punkt? Es ist der Sieg, es ist der Glaube Jesus. Er ist mein Sieg. Aber es muss mein Sieg werden. Es muss Ich und er müssen eins werden, so wie Christus eins war mit dem Vater. Das heißt, das ist eine Zusammenarbeit. Wir sind zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, zwei unterschiedliche Geister, wenn man so will. Ich habe einen Geist, er ist Geist. Und wir müssen miteinander arbeiten, um diesen errungenen Sieg Christi auch zu meinem Sieg zu machen. Deshalb arbeitet er im himmlischen Heiligtum. Und eines Tages werden wir Einblick bekommen, was das alles Gott gekostet hat, wie viel Mühe er sich gegeben hat, dass er aus mir wieder einen wiederhergestellten Menschen macht. Der größte Beweis, der einzige Beweis ist die Liebe des Vaters, die aus einem jeden hervorkommt, dessen sündige Natur getötet ist, dessen Identität, die falsche, mit der er geboren ist, entfernt wurde und anstelle die Identität unseres Erlösers. Ja, wir tun es durch den Glauben. Empfangen werden wir es am Tage der Umwandlung, wenn Christus kommt. Aber es muss durch den Glauben jetzt in meinem Leben und in deinem Leben Realität werden. Sonst gibt es keine Erlösung. Nur der Glaube an Christus, wir sehen heute, wie einig die Christen sind, weil sie glauben ja alle an den Tod Christi und an seine Auferstehung. Wieso sind sie sich nicht einig? Wieso sind sie im Krieg miteinander? Und wenn ich mir manchmal anschaue, das Internet, wie man sich in der eigenen Denomination bekriegt, wie man sich in der eigenen Gemeinschaft mit Nebensächlichkeiten konfrontiert und dann sagt man noch, wir sind eins, wir glauben ja alle an den Tod und an die Auferstehung. Der Tod und die Auferstehung Jesu müssen eine Erfahrung im Innersten unseres Herzens werden, sonst ist das Ganze nur eine Fantasie, sonst ist das nur eine Illusion, eine Luftblase, die niemandem nichts bringt. Im Moment des Tests, im Moment der Prüfung wird jeder beweisen, wessen Geisteskindes er ist, wessen Identität jeder trägt, beweist er in dem Moment der Auseinandersetzung. Da wird niemand entschuldigt werden. Bist du am Vater angehängt, dann mögest du gehen durch die schwierigsten Anfechtungen, so wie Christus ging, durch das Kreuz und durch die Schande, und er erachtete der Schande gering. Aber aus dir wird nichts anderes rauskommen, außer die Liebe des Vaters. Bist du aber nicht an ihm zu 100% angehängt, ist noch ein bisschen von dieser falschen Natur in dir aktiv oder in mir, dann wird das unser Schicksal sein. Weil es muss am Tage der endgültigen Prüfung komplett entfernt sein. Und durch Gottes Gnade wollen wir diesen Sieg des Glaubens erringen. Wir wollen als Sieger hervorgehen. Nicht in der Angst, sondern in völligem Vertrauen, der in uns angefangen hat, das Werk, wird es auch zu Ende bringen. Es ist ein Zusammenwirken, Minute, Sekunde für Sekunde, bis alles geschehen ist, was im Leben Jesu geschehen ist und mir auch in meinem Leben geschieht. Das ist Einigkeit. Das ist der einzige Beweis der Einheit. Und sie ist nur erringbar, wenn die alte Identität mit der neuen, mit dem des zweiten Adams, ein adoptives Kind Gottes, ersetzt wird. Ich freue mich schon auf den Tag, wo ich das Ebenbild meines Vaters trage. Geschrieben, so wie es steht hier, und ich sah auf dem Berg Zion das Lamm und mit ihm 144.000. Und sie alle trugen, diese 144.000, hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihren Stirnen. Das ist keine äußere Schrift, das ist ein unter Beweis gestelltes Leben. das zeigt, wessen Kind man ist. Was kann es ein höheres Vorrecht geben, als eines Tages, so wie wir getragen haben, das Ebenbild unseres Vaters Adam, der uns in diese Not brachte, wenn wir tragen das Ebenbild unseres Vaters und des Erlösers. Das ist unser Ziel und das wollen wir um jeden Preis erreichen. Amen.